Es gab eine Zeit, da habe ich recht gerne die, doch mitunter ziemlich fiesen Bücher von Simon Beckett gelesen, also die mit dem Forensiker David Hunter. Seitdem, muss ich sagen, weiß ich ziemlich viel über zum Beispiel spontane Selbstentzündung, über Fliegenlarven oder das Verwesungsverhalten von Leichen. Ich bin mir auch sicher, dass Beckett das sehr genau recherchiert hat, was er da beschreibt. Aber natürlich schreibt der Mann Unterhaltungsromane. Und genau das ist das Thema in Auslese am kommenden Sonntag im Deutschlandfunk. Unterhaltungsromane mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Und die wissenschaftliche Haltbarkeit der geschilderten Dinge, das ist natürlich ein Fakt, der da besonders diskutiert werden wird. Dagmar Röhrlich ist mit dabei, Michael Lange, Ralf Krauter ist der Gastgeber. Sie werden zusammen diskutieren. Hallo Dagmar.
Hallo.
Ihr habt euch da drei Thriller rausgepickt, die auch Wissenschaftsphänomene einbauen. Was genau sind das für Bücher?
Ja, das sind drei Thriller, die unglaublich vollgepackt sind mit Wissenschaftsphänomenen. Früher war es so, wenn man vor 5 Jahren einen Wissenschaftsroman, einen sogenannten, gelesen hat, da war Wissenschaft irgendwo so ein bisschen am Rande und der Rest war normale Literatur. Aber diese drei sind eigentlich gespickt mit Wissenschaft, die auf eine ganz andere Art erzählt wird, die auch übertrieben wird, weitergedreht wird. Klar, es geht ja um Unterhaltung, aber da steckt viel mehr drin, als noch vor ein paar Jahren drin steckte. Das eine ist Mount Maroon von Ethan Bass, da geht es um Zeitreisen und Paralleluniversen. Das andere ist Blackout, Morgen ist es zu spät, von Mark Ellsberg. Da geht es um einen Blackout in Europa und Amerika, der von Terroristen verursacht wird.
Also einen großen Stromausfall.
Genau, und mit ganz gewaltigen Folgen. Und das dritte Buch ist Ein tiefer Fall und es handelt von Bernhard Kegel. Und das handelt ja um den Universitätsalltag, um Fälschungen und um Leben, wie wir es noch nicht kennen auf der Erde.
Jetzt wage ich mal eine Ferndiagnose, wenn man über Dinge schreibt wie den Blackout. Das ist ja ein Szenario, was durchaus vorstellbar ist. Bei Zeitreise wird es schon ein bisschen unwahrscheinlich. Also wie viel Science ist da drin und wie viel Fiction?
Sie sind alle sehr nah an der Science dran, sehr nah an der Wissenschaft. Es ist unglaublich gut gemacht. Es ist also nicht mehr, wie es früher war, dass dann so, ja, dann wurde erklärt, wir haben das und das. Und dann wird ein Student gefragt, was machst du? Und dann erklärt der irgendwie ganz die Grundlagen irgendeiner Forschung in 5 Sätzen. Und dann so richtig gestelzt, wie das früher war. Nein, den drei Autoren ist es gelungen, die Wissenschaft richtig in die Handlung zu verweben. Und die Erklärpassagen sind fast alle auch so eingebaut, dass es mir jetzt nicht so als Erklärpassage nach dem Motto, jetzt erzählt mir der Lehrer, was auffällt, sondern dass es wirklich organisch ranpasst alles. Das ist sehr gut gemacht. Alle drei Romane können das. Und im Endeffekt kommt es dann darauf an, welches Thema interessiert einen mehr. Sie sind auch alle verständlich und alle wissenschaftlich, ja, nah an dem, was wirklich heute geforscht wird.
Wir steigen mal ein bei dem Thema, das natürlich sehr spektakulär klingt, die Zeitreise. Wie soll die funktionieren im Buch?
Ja, das ist natürlich jetzt etwas erlaufen, auch Versuche, aber es gelingt halt nicht. Man hat einen Tunnel genommen, der mit sogenannten photonischen Kristallen ausgekleidet ist. Diese Kristalle gibt es wirklich. Die sollen das Licht, die Eigenschaften des Lichts beeinflussen, also wie es fliegt, wie schnell es sich ausbreitet. Und die bremsen in dem Fall das Licht ab. Und zwar so weit, dass ich über Lichtgeschwindigkeit und damit eine Reise in die Vergangenheit, die nach Einstein ja rein theoretisch vielleicht möglich wäre, wenn ich irgendwie Lichtgeschwindigkeit überschreiten könnte. Das ist ja seine Naturkonstante, aber im Vakuum. Und ja, die wird dann überschritten mit Hilfe eines normalen Schlittens bei ganz normalen Geschwindigkeiten, die wir alle im ICE schon gefahren sind. Das ist so natürlich nicht möglich, aber es gibt tatsächlich Experimente mit Signalen, die laufen. Und da hat man zumindest es geschafft, den Beginn eines Signals sozusagen zeitlich vor das Abschicken zu setzen. Aber der Rest des Signals kam halt erst danach an. Also das sind Forschungen, die laufen, die dann weitergedreht worden sind auf eine Zeitreise. Das Spannende im Buch ist aber nicht unbedingt die Zeitreise, sondern das Spiel mit den Paralleluniversen, das dann getrieben wird. Durch die Zeitreise verändern sich Ereignisse und dadurch habe ich eine Aufspaltung des Universums, wie wir es kennen, unserer Welt, in ja zwei verschiedene. Und ein armer Mensch wird aus seinem Universum durch ein Experiment in diesem Zeittunnel in ein anderes Universum gehievt. Das Experiment geht schief und er ist plötzlich wacht er in einem Krankenhaus in Cincinnati auf. Und niemand kennt ihn mehr, er existiert einfach nicht. Der einzige Mensch, den man dort kennt, der ja zu seinem Zeitpunkt geboren worden ist, da wo er denkt, dass er geboren worden ist und der seinen Namen trägt, der ist als 6-Jähriger gestorben bei einem Unfall, bei dem seine Eltern gestorben sind. aber er hat halt die Erinnerung, dass er gerettet worden ist und dass er überlebt hat. Und ja, das ist ein ganz spannendes Buch, was sich daraus entwickelt. Und nicht nur er ist im Endeffekt dann von dieser Reise durch den Raum betroffen, sondern halt auch andere. Und dieses Spiel mit den Parallelwelten ist ungeheuer spannend. Und es ist eine von den heute gängigen wissenschaftlichen Theorien, dass es viele Paralleluniversen gibt. Und da forscht man auch dran, aber das zeigt halt, wie nah dieser Roman dran ist. Und das Spiel damit ist sehr spannend. Natürlich in dem Fall nur zwei, denn wie will man mit unendlich vielen Universen einen Roman bauen? Das geht dann gar nicht.
Also das Buch weiß durchaus zu unterhalten. Das hören wir aus deiner Erzählung heraus. Und ich lerne aber tatsächlich als völlig unbedarfter Leser wirklich so etwas über physikalische Grundlagenforschung.
Ja, das ist natürlich ein bisschen weiter gedreht, als es wirklich geht, aber man kriegt schon mit, was physikalische Grundlagenforschung heute unter anderem macht. Und es ist so spannend, dass man das Buch eigentlich nicht aus der Hand legt. Es ist gut geschrieben, gut, die Personen sind vielleicht ein bisschen hölzern, kann jetzt einer sagen, aber das macht nichts. Das gesamte Prinzip des Buches ist so spannend und bis zum Ende hin überraschend, das lohnt sich wirklich zu lesen.
Jetzt hast du mir gerade aber schon verraten, dass dir am meisten die Bücher Spaß gemacht haben, wo es um die Themen ging, die nicht dein Haus- und Hofthema sind, also wo du selber ein bisschen unbedarft bist.
Ja, denn wenn man, das ist jetzt das Thema, das ein tiefer Fall von Bernhard Kegel, da geht es um Forschung zum Ursprung des Lebens, zu Leben, wie man es nicht kennt, zu einem Urschleim, der da im Arktischen Ozean entdeckt worden ist, weil der so abgeschlossen ist. Und da ist natürlich dann, es gab im 19. Jahrhundert schon einmal eine Urschleimforschung, Batybius hieß das Ganze, hat sich dann als Irrtum herausgestellt. Da kommen bei mir dann so Gedanken hoch, dass ich denke, Gott, da würde ich mir jetzt nicht den Arktischen Ozean aussuchen. Das ist ein normales Meeresbecken, recht jung. Das hat eine riesige Geschichte. Das ist kein abgeschlossenes System, wo ich irgendwelche Lebensformen finden könnte, die nicht konkurrenzfähig werden in einem normalen Ökosystem. Denn das ist ein ganz normales Ökosystem. Und das sind dann so Gedanken, dass man auch sagt, Gott, er ignoriert hier 4,5 Milliarden Jahre Evolution der Erde und, weiß ich, 3 Milliarden Jahre Evolution auf der Erde von Leben. Der Planet entwickelt sich. Und was heute isoliert ist, war vor 20 Millionen Jahren, vor 50 Millionen Jahren, vor 100 Millionen Jahren nicht isoliert. Und die Evolution des biologischen Lebens läuft seit vielleicht 3 Milliarden Jahren. Also heißt, die Anfänge liegen unglaublich weit zurück und die können sich nicht in einem normalen Ökosystem gehalten haben. Und das ist dann so etwas, was einen dann rauswirft, weil man einfach zu viel über das Thema weiß.
Siehst du, und das ist der Punkt, wo der normale Leser profitiert, der sich nicht jeden Tag mit diesen Dingen auseinandersetzt.
Genau, und dann ist das Buch auch schön.
Vielen herzlichen Dank, Dagmar Röhrlich. 3 Bücher, die unterhalten sollen, aber einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, werden am kommenden Sonntag in der DLF-Sendung Auslese vorgestellt. Dagmar Röhrlich hat uns schon ein bisschen darüber erzählt. Mehr Informationen, dradiowissen.de.